Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und ganz interessant, wie Gott führt, auch in Kleinigkeiten. Ich will ja predigen über 1. Mose 18. Und da gab es gerade so einen Geburtstagsspruch aus diesem Text, sollte Gott etwas unmöglich sein. Das sind immer so die kleinen Bestätigungen Gottes, dass das zusammenpasst. Ja, das ist die Geschichte von einem Besuch. Und der Herr erschien dem Abraham bei der Terebinte Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Wie er nun seine Augen erhob und sich umschaute, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Sobald er sie sah, eilte er ihnen vom Eingang seines Zeltes entgegen, verneigte sich zur Erde und sprach, »Mein Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll ein wenig Wasser bringen, dass ihr euch die Füße wascht, dann lagert euch unter dem Baum, und ich will ein bisschen Brot holen, das ihr euch erlabt. Danach mögt ihr weiterziehen. Ihr seid nun einmal bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, du magst tun, wie du gesagt hast. Nun eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sprach, nimm schnell drei Scheffel Mehl, knete es und backe Kuchen. Auch zu den Rindern lief Abraham, holte ein zartes, schönes Kalb und gab es dem Knecht. Der rüstet es eilends zu. Dann nahm er Sauermilch und frische Milch und das Kalb, das er gerüstet hatte, und setzte es ihnen vor. Er selbst aber wartete ihnen unter dem Baum auf und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau, Sarah? Er antwortete, da drin im Zelt. Da sprach er, ich werde wieder zu dir kommen übers Jahr, um diese Zeit, dann wird deine Frau einen Sohn haben. Sarah aber hörte zu am Eingang des Zeltes hinter ihm. Nun waren Abraham und Sarah alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Frauenweise ging. Darum lachte Sarah bei sich selbst und dachte, nun, da ich weg bin, soll mich noch Liebeslust ankommen, und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht denn Sarah und denkt, sollte ich wirklich noch Mutter werden, da ich doch alt bin? Ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? Übers Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Dann hat Sarah einen Sohn. Sarah leugnete und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich, aber er sprach, doch, du hast gelacht. Da erhoben sich die Männer und gingen von dannen. Ja, eine interessante Geschichte, wo der Abraham hier Gäste bekommt. Kann man natürlich fragen, was hat es mit Weihnachten zu tun? Man könnte auch sagen, es ist der Anfang der Weihnachtsgeschichte. Immer kommt Gott zu uns. In diesem Fall zu dem Abraham. Ja, etwas aus seinem Leben. Er wurde von Gott berufen, als er 75 Jahre alt war. Haben wir hier irgendjemand, der 75 ist oder ähnlich? Nee, der sagte dann, mach dich auf, zieh in ein anderes Land, löse dich aus deiner Familie. Und dann gibt er ihm drei Versprechen. Er sagte, ihr werdet ein Land bekommen, du wirst ein Volk werden und mit dir, mit deinem Namen wird sich Segen wünschen, die ganze Welt. Es ist interessant, bei Gott gibt es Zusagen, die könnte man so als Pfeiler einer Brücke ansehen. Eine Verheißung und dann ist der Glauben gefordert, der über die Brücke geht, bis dann irgendwann der nächste Pfeiler kommt, das ist dann die Erfahrung. Ja, was hat er für Zusagen bekommen? Er sollte ein Land bekommen, das war der Pfeiler, das heißt nicht er, seine Nachkommen. Ja, und wann kam die Erfüllung? So knapp 600 Jahre später war Israel dann im Land Kanaan. So lange ging dieser Bogen. Ja, dann sollte er ein Segen werden für die ganze Welt. Wer den Galaterbrief mal gelesen hat, steht dann, dass nach dem Fluchestod Jesu am Kreuz wir den Segen Abrahams bekommen. Das heißt, zwischen diesem Pfeiler der Zusage und der Erfüllung lagen ungefähr knapp 2600 Jahre. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Volk? Darum geht es ja hier in der Geschichte eigentlich. dass er da auch eine Zusage bekommt, das heißt eigentlich seine Frau. Ja, er sollte ein Volk werden, aber er hatte ja gar kein Kind. Und seine Frau und er waren schon mit 75 Jahren ja auch nicht mehr taufrisch. Aber sie haben dann gewartet, wahrscheinlich von Jahr zu Jahr, wann ist es denn soweit? Und so nach 12 Jahren wurden sie doch sehr ungeduldig. Und da gibt es ja ein deutsches Sprichwort, das heißt, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Allerdings fehlt in dem Sprichwort noch ein Wort, hilf dir selbst, so hilft dir Gott nicht. Das fehlt. Ja, sie haben dann sozusagen die Geschichte der ersten Leihmutter in die Welt gesetzt und haben eine Magd als Mutter werden lassen von dem Abraham und den Sohn dann sozusagen als ihren Ersatzsohn betrachtet. Ja, der hieß dann Isaak, das heißt auf Deutsch eigentlich Gelächter, also Lachen, weil sie ja dann später mal gelacht hat, als sie den richtigen Sohn bekam. Ja, also interessant, der Name Abraham, so hieß er ja am Anfang, Abram, heißt erhobener Vater. Also er hatte schon den Namen Vater, obwohl er gar keiner war. Später wurde ja dann der Name umgeändert in Abraham, das hieß dann Vater der Menge oder Vater der Vielen. Av auf Hebräisch heißt immer Vater. Ja, also interessant, wie er diese Zusage bekam. Und jetzt, wo diese Gäste hier auftauchen, ist er ungefähr 99 Jahre alt. Also zwischen Zusage und jetzt der erneuerten Zusage liegen 24 Jahre dazwischen. Und die Erfüllung kam dann erst im 25. Jahr, als dann dieser Nachkomme wirklich geboren wurde. Ich weiß nicht, wer schon mal Ikonen betrachtet hat. Wir waren mal in Russland auf einer Reise und auch in vielen orthodoxen Kirchen, da werden diese drei Besucher immer wieder gemalt, diese drei Engel, weil man denkt, eigentlich war das die verdeckte Dreifaltigkeit. Ja, drei Personen. Wenn auch der Abraham hat hier ein Problem, mal redet er sie mit ihr an und mal spricht er von mein Herr, also mal Singular, mal Plural. Aber letztlich ist der Herr der Entscheidende dabei. Und ja, ist schön, sie haben dann eine tolle Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Mahl und dann kommt diese Zusage, dass Sarah einen Sohn bekommen wird, nach 25 Jahren. Ich nehme an, viele von uns haben auch irgendwelche Zusagen in ihrem Leben von Gott bekommen, Bibelverse, die genau ihnen gelten. Und dann ist immer die Frage, ja, wie sieht die Zusage aus? Kommt die schon am selben Tag oder vielleicht erst am Ende des Dienstes? Oder in der Familiengeschichte irgendwann. Ja, ganz interessant, was Gott zusagt. Das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Steht in dem Psalm 33, Vers 4. Ganz im Unterschied zu unseren Politikern heute, was sie zusagen, löst sich oft schon nach 14 Tagen wieder auf. Oder hat vielleicht von Anfang an gar nicht gestimmt. Ja, was er zusagt, hält er gewiss. Das finde ich schön, dass bei Gott, es gibt ja Teekessel, ich nehme an, das haben Sie mit Ihren Kindern auch schon gespielt, so wo man dann Teekessel raten musste, ja, wie der Absatz, was ist das? Ja, der Absatz am Schuh, der Absatz an der Treppe, der Absatz im Deutschaufsatz und ähnliche Dinge. Das nennt man einen Teekessel, ein Wort mit mehreren Bedeutungen. Und dieses Wort für Treue oder Wahrheit ist im Hebräischen dasselbe, das heißt Emet. Taucht auch in diesem Stichwort Amen immer wieder so ein bisschen auf. Also für Gott ist Treue und Wahrheit dasselbe. Finde ich wunderbar. Und ja, hier kommt also Gott mit einer Verheißung. Anschließend nach diesem Gespräch geht er weiter, das heißt zwei von den drei Personen gehen weiter, nach Sodom. Also hier ist er verheißende Gott. In Sodom ist er der strafende Gott. Und aus Sodom wird der Lot gerettet, da ist er der rettende Gott. Also interessant, wie man Gott so ganz dicht sozusagen in seinen Aufgaben nebeneinander erleben kann. Ja, es gibt da eine gute Aussage, die heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 10, Vers 35. Und es wäre schön, wenn wir verheißungsorientiert leben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich male meine Bibel immer bunt an mit mehreren Buntstiften. Es hat den Vorteil, dass mir dann entscheidende Stellen im Durchblättern ganz schnell wieder ins Auge fallen. Und dann merke ich oft, aha, das ist jetzt gerade eine Zusage für mich. Also nicht nur eine Bibelstelle, sondern etwas, was Gott mir zusagt. Ja, das finde ich schön, einfach zu sehen, verheißungsorientiert zu leben. Was sagt er mir zu und was kann ich ja dann auch erfahren und halten? Ja, ich hatte gesagt, was hat das mit Weihnachten zu tun? Klar, hier ist der Anfang der Segenslinie, die dann bis zu Jesus geht und uns erreicht. Übrigens, als der Ismael unterwegs war, gab es immer wieder Schwierigkeiten. Schon bei der Schwangerschaft wurde die Sarah eifersüchtig auf diesem Markt und hat sie so hart behandelt, dass sie weggelaufen ist, aber Gott hat sie zurückgeschickt. Ja, und jetzt, als dann der Isaak geboren wurde, dann hat sowohl der Abraham als auch die Sarah ja, die Hagar mit ihrem Sohn in die Wüste geschickt. An der Stelle merkt man, wo die Lösungen selber gesucht sind, da knirscht es kräftig. Während wenn es Gottes Lösungen im Leben sind, da ist letztlich Frieden und Harmonie. Ja, was hat das mit uns zu tun? Als Pfarrer durfte ich ja auch schon einige Weihnachtspredigten halten. Und bei einer Predigt sagte ich mal, Weihnachten ist doch ein beschissenes Fest. Und hinterher sprach mich einer der anwesenden Männer ganz begeistert an. Sagte, ich hätte ich Ihnen ja nie zugetraut, dass Sie so ein Wort für Weihnachten verwenden. Aber ich hatte es natürlich auch begründet. Ich hatte nämlich vorher in der Zeitung gelesen, dass bei einer Theateraufführung ein Schauspieler auf der Bühne seine Notdurft verrichtet hat, um Weihnachten in den Dreck zu ziehen. Insofern war es effektiv ein beschissenes Fest. Aber interessant, wie Gott selbst solche merkwürdigen Formulierungen benutzen kann. Dem Mann, dem das gut gefiel, der kam dann mit seiner Frau später ab und zu wieder in den Gottesdienst, wo er vorher nicht war. Und im Laufe der Zeit ist dann seine Frau zum Glauben gekommen. Er hat sich dann auch da noch hingewandt. Und wir hatten später sogar einen Hausbibelkreis bei ihnen. Also interessant, wie Gott selbst solche Wege benutzen kann, um Segen zu schenken. Im Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das gilt einmal für die Weltgeschichte, aber ich denke, es gilt auch oft für die persönliche Lebensgeschichte, dass man manchmal sozusagen den Zeitpunkt der Erfüllung braucht. Ich denke an einen Rechtsanwalt, den ich kennenlernte. Seine Mutter war gläubig, er hatte da ja nichts dagegen, er wusste auch, die betet für mich. Und als sie dann starb, musste er ihre Wohnung auflösen. Und da überlegt man ja dann immer, was schmeißt man jetzt weg, was kommt in den Container, was will ich als Erinnerung vielleicht behalten. Und dann war er gerade an ihrem Nachttisch und stöberte, was da so drin war. Und da war unter anderem eine Gideon-Bibel drin. Da steht ja dann hinten auch, die hat er dann so durchgeblättert im Stehen. Er merkte, dass die benutzt war. Und hinten steht ja immer so ein Aufnahmegebet drin in dieser Gideon-Bibel. Und das hat er gebetet. Stehend am Nachttisch seiner Mutter hat er also gebetet, dass Jesus in sein Leben kommt. Seine Mutter war schon 4 Wochen tot. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte sie für ihn gebetet hatte. Sie hat es nicht mehr erlebt, aber Gott hat es erlebt und geschenkt. Dieser Rechtsanwalt hat sich mit seiner Frau, die dann auch noch zum Glauben kam, für sozial schwache Jugendliche dann eingesetzt. Und insofern ging die Segenslinie sozusagen weiter. Ja, wie sieht es aus? Ich denke an einen Freund von mir, der bei einer Firma ein führender Manager war. Er hat erreicht, dass diese Firma in ihren Abteilungen und auch die ganze Firma zertifiziert wurde. Also das ist ja eine besondere Abmachung, dass man hinterher nicht immer alles prüfen muss, was da geschieht. Und als er damit fertig war, war er noch in einem anderen Bereich tätig. Aber dann hat die Firma ihn beauftragt, sie wollten ein Computerprogramm für die Firma entwickeln, was bisher noch nie gelungen war. Irgendwo hakt es immer. Und sagten, Sie haben doch einen Überblick über die ganze Firma und es wäre doch gut, wenn Sie da das so ein bisschen in die Wege leiten, dass es vielleicht dann auch funktioniert. Und da sagt er, gut, jetzt habt ihr mich aus der einen Arbeit rausgenommen, jetzt soll ich hier so ein Programm entwickeln und dann wird er mich wahrscheinlich entlassen, weil ich ja dann alles getan habe, was ich tun konnte. Er hat also ein Computerprogramm da durchgesetzt, was tatsächlich überall funktionierte, erstaunlicherweise. Und dann wurde er entlassen. Führender Manager fiel natürlich in ein Riesenloch hinein, so mitten aus der Arbeit ins Nichts. Aber er hatte auch eine Frau, die gläubig war. Die war ein paar Jahre vorher zum Glauben gekommen. Und er wusste, dass sie diesen Glauben auch lebt. Ja gut, erstmal hat er mit seiner Situation gekämpft. Und dann hat er irgendwann mal später seine Frau gefragt, ja, was kann ich eigentlich machen für meine Situation? Und da sagt sie, ich glaube, du brauchst die Bibel und was da drin steht. Gut, unter anderem hatten sie im Regal eine Bibel stehen und die nahm er raus. Und in dem Moment, wo er sie in der Hand hatte, spürte er Frieden. Sagt er, war das jetzt Zufall? Hat sie wieder reingestellt, da war der Frieden wieder weg. Sagt er, war das jetzt Zufall oder nicht? Hatte sie wieder rausgeholt und 10 Minuten in der Hand gehalten und da hatte er 10 Minuten Frieden im Herzen. Sagt er, oh, dann ist doch kein Zufall, das hat was mit diesem Buch zu tun. Ja, und dann ging er einen Schritt weiter, fragte seine Frau, wie kann man das eigentlich machen, Christ zu werden? Und er sagte, ich habe das damals so gemacht, ich habe mir einen Zettel genommen, da drauf geschrieben, was bisher alles schiefgelaufen ist in meinem Leben. Und dann Jesus um Vergebung gebeten, von oben bis unten, Punkt für Punkt. Gut, das hat er dann auch gemacht. Und als er unten ankam, stellt er fest, jetzt habe ich den Frieden in mir, nicht mehr in diesem Buch. Ja, finde ich schön, Gott hat ihn dann später gebraucht. Arbeitet heute übrigens auch bei Gideons mit. Ja, einfach schön zu sehen, wie Gott führt und wie seine Wege völlig verschieden sind. Ja, Weihnachten bedeutet, Jesus kommt an und ich finde immer das Lied schön, ich stehe an deiner Krippen hier und wo es dann heißt, oh lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und leg dich bei mir ein, dich und all deine Gaben. Das heißt, das ist ja das Schöne, wenn Jesus in mein Leben gekommen ist. Es wäre interessant, bei jedem geht es ja völlig verschieden, ja, bei einem durch eine Kündigung hindurch, bei anderem durch ein lustiges Wort bei einer Predigt. Und das, was dann hinterher kam. Aber es ist schön zu wissen, da ist einer, der mich liebt. Und Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Steht in Kolosser 1, Vers 27. Das finde ich schön, gerade auch an Weihnachten, dass man eben nicht nur einen Blick zurückwirft, sondern auch nach vorne, auch in die ewige Herrlichkeit. Ja, noch ein letztes Beispiel. Als Pfarrer kann man natürlich auch Leute trauen. Und Leute, die heute getraut werden, die leben ja oft schon länger zusammen. Also es ist für sie nicht die erste Begegnung neu, ist dann eigentlich nur noch das Brautkleid, der Rest ist schon vertraut. Und da habe ich mal ein Paar getraut, die brachten zur Trauung sogar schon ihren erstgeborenen Sohn mit. Der war schon ein Jahr alt. Und es ist ganz nett, die Leute heißen mit Nachnamen Grede. Ich weiß nicht, wer von uns hier Latein kennt. Credo ist sicher bekannt, das Glaubensbekenntnis. Credere heißt Glauben und Crede ist ein Imperativ, der heißt Glaube. Und bei der Predigt sagte ich dann auch dieses schöne Wort aus Epheser 3, Vers 17, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, in dem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und dann sagte ich, jetzt müssen sie nur noch so leben, wie ihr Name heißt. Dann ist alles in Ordnung, was natürlich nicht automatisch geschah. Ich habe ihnen dann noch so ein kleines, eine Bibel natürlich gegeben und auch ein kleines Taschenbuch, vielleicht kennt es sogar noch jemand, das heißt, wissen Sie, was Leben ist? Da war so ein gelbes Küken drauf und es war eine sehr gute Beschreibung über Christsein und Zeugnisse von Christen. Ja, zunächst geschah da gar nichts, aber dann hatten wir einen Büchertisch vor Weihnachten auf der Straße in Hausen, das ist der Ortsteil von Obertshausen und es war ein richtig hässliches Wetter. So Schmuddelregen zwischen Graupel und Schnee. Der Büchertisch war natürlich überdeckt, aber da konnte man sich nicht unterhalten. Und da ging diese getraute Ehefrau vorbei und hinter dem Tisch stand eine junge Dame unserer Gemeinde. Und siehe da, da lag das Buch, wissen Sie, was Leben ist. Und da deutete sie auf das Buch und fragte die Dame hinter der Theke da, wie finden Sie das Buch? Damals hat man sich noch gesiezt als junge Leute. Und er sagte, ich finde das fantastisch. Und sie sagte, ich finde es abscheulich. Und ich sagte, es war ein Wetter, wo man sich nicht unterhalten konnte. Also hat sie sie zu einer Tasse Tee eingeladen. Und aus der einen Tasse wurden im Laufe der Zeit mehrere Gespräche. Und schließlich ist sie zum Glauben gekommen an Jesus. Eigentlich hat sie dann aufgegriffen, was ihrem Namen entsprach. Durch sie sind dann noch zwei Nachbarinnen zum Glauben gekommen, die heute in unserer Gemeinde sind, während sie weggezogen ist. Ja, ich habe sie dann geduzt. Und ich duze nicht gerne eine Frau und den Mann nicht. Also habe ich ihm dann auch das Du angeboten. Und er hat es nicht angenommen. Ja, er gehörte ja auch nicht zu dieser Schiene, auf der ich stand. Sie sind dann weggezogen und nach 10 Jahren ist er dann auch zum Glauben gekommen. Das war sehr nett, dann kamen sie irgendwann nach Obertshausen mal wieder zu Besuch. Und dann ging er auf mich zu und sagte, vor 10 Jahren haben Sie mir doch das Du angeboten, gilt das noch? Sagte ich, ja, natürlich gilt das noch. Ja, insofern konnten wir uns dann auch duzen, nachdem wir jetzt Brüder geworden sind. Er hat dann noch eine theologische Ausbildung gemacht in Seeheim, damals war es dort noch die Bibelschule, und ist zwar heute noch in seinem Beruf tätig, zu 80% als Rettungssanitäter, hat aber auch eine freie Gemeinde gegründet. Und das finde ich einfach schön, wie Gott eine Segensspur weitergehen lässt. Ja, es ist ja immer die Frage, wenn wir einmal gehen, was bleibt dann übrig? Ja, irgendwas, vielleicht etwas Geld oder Erinnerungsstücke. Am schönsten ist natürlich, wenn auch irgendwo eine Segensspur übrig bleibt, die im Namen, im Leben von anderen Menschen angekommen ist. Ja, und das wünsche ich jedem von uns, Ihnen und auch mir. Und das Schöne ist, hier ist Gott angekommen, aber nicht nur bei dem Abraham, sondern das war der Beginn dieser Segenslinie, die dann zu Jesus führte, wobei der Segen übrigens nur durch Isaak ging, nicht durch Ismael, das war dann diese zweite Spur. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass es Segenslinie ja letztlich bis zu dir durchgedrungen ist und dass wir auch heute in deinem Segen stehen und du sogar bereit bist, in uns und durch uns zu leben. Amen. Ja, dann gibt es wieder ein Lied.